Herzlich willkommen, sagt Ihnen allen Andrea Marti. Edith Stein, eine grosse Heilige vom letzten Jahrhundert, hat einmal gesagt, was nicht in meinem Plan war, war im Plan von Gott. Auch wenn unsere Lebenswege vielfach nicht geradeaus gehen und manche Kurven gehen, dürfen wir aber Gewissheit haben, dass Gott für uns einen Plan hat und der ist für uns persönlich bestimmt. Wir sind ihm wichtig und er möchte, dass unser Leben gelingt. Der Papst Benedikt XVI. Hat einmal gesagt, das Leben kann nur gelingen, wenn wir den Mut haben zum Abenteuer. Und heute bin ich mit einem Abenteurer im Gespräch, Walter Furter von Brunnen. Und so freue ich mich jetzt auf das Interview über seine Geschichte, wo er eine radikale Bekehrung in Medjugorje erlebt hat.
Grüezi miteinander. Es freut mich, Sie zu begrüßen, liebe Zuhörer.
Ich werde Walter per Du ansprechen, weil ich ihn privat kenne. Vielleicht noch eingangs, der Walter Furter ist verheiratet, hat eine erwachsene Tochter und wirkt beruflich im kaufmännischen Bereich. Und so möchte ich jetzt am Walter das Wort übergeben, wo er uns teilhaben kann über die radikale Umkehr in Medjugorje.
Ja, du hast erwähnt, dass wir eine Tochter haben. Das war dann eigentlich auch der Grund, warum wir auf Medjugorje gereist sind. Sie war dort zumal in Australien gsi, ist dann zurückgekommen von ihrer Ferienreise, hat keine Arbeit gehabt, hat dann Arbeit gesucht und meine Frau hat in der Anwandlung dann gesagt gehabt, wenn sie einen Job findet, in Kürze, dann reise ich mir nach Medjugorje. Ich habe gar nicht gewusst, wo das ist. Ich bin auch überrascht gewesen von dieser Aussage, weil wir sind früher schon dreimal eigentlich in Lourdes gsi. Hat dann aber zugestimmt und es ist dann auch kurz darauf ab, also 14 Tage später, hat dann unsere Tochter einen Job gefunden im Notariat in Schweiz. Und ja, dann bin ich dann halt auch gehalten gewesen, das Versprechen einzuhalten. Wir sind dann im September 2004 nach Medjugorje gereist. Wir sind von Kloten aus nach Split geflogen und ich habe mich da eigentlich sehr rüppelhaft verhalten. Und zwar schon zu Hause hat das angefangen. Ich bin widerwillig dann auch gegangen nach Kloten. Ich habe mich dann am Flughafen auch geäussert, dass das nur für alte Weiber ist. Ich habe dann im Weiteren auch gesagt, ich bin da, glaube ich, im falschen Film. Meine Frau hat mich dann wieder zurückholen und mich beruhigen und hat dann gesagt, ja, wir lassen jetzt das einfach mal geschehen. Und ich habe dem auch zugestimmt. Also wir sind dann nach Split geflogen in Kroatien, von dort in den Bus eingestiegen und sind Richtung Dubrovnik der Küsten entlang gefahren, dann über das Bergmassiv auf ein Hochplateau nach Bosnien-Herzegowina, auf einer Hochebene, sehr karg, felsig, einfach mit Studen. Es hat nicht mehr aufhören. Die Fahrt hat 3 Stunden gedauert. Über eine Strasse, die dann Landstrasse ist und immer geholpert hat und geschüttelt und also wirklich eine Landstrasse war. Wir sind dann in dem Medjugorje angekommen und das hat ausgesehen wie alle Pilgerorte mit Läden aneinander gereiht, mit Restaurant und Haufen Ständen mit Mutter Gottes und Bilder. Wenn man das auch in Einsiedeln oder eben in Lourdes gesehen hat. Wir sind dann in die Unterkunft Die Unterkunft war alles anders als ein Hotel. Wir haben dort gelebt in einem kleinen Zimmer von 9 Quadratmetern, 3x3 Meter. Dort drin hatte es 2 Betten und einen Schrank. Das war die ganze Möblierung. Wir konnten gerade knapp neben dem Bett durchlaufen. Auf die Toilette mussten wir in den Gang raus. Die Toilette hat dann auch geräumt, also unter den Kloschüsseln ist das Wasser vorgelaufen, also eigentlich eine erbärmliche Unterkunft. Was mich am meisten erstaunt hat, war eigentlich die grosse Pilgerschar, die da angestanden ist, für Gott zu beichten. Also das habe ich noch nie so erlebt, weil da sind wirklich Reihen vor den Beichtstühlen angestanden und haben gewartet. Und zwar nicht 10 Minuten, eine Viertelstunde, sondern bis zu 3 und noch mehr Stunden haben wir da gewartet, bis wir beichten konnten. Muss ich das mal vorstellen, wie das ist, 3 Stunden anzustehen und zu warten und wirklich das Leben einmal durchs Lassen rekapitulieren, auch alle Sünden, die man eben begangen hat, das mal aufzuschaffen und nach Jahren, wo man schon länger ja eigentlich nicht mehr war, zu beichten, das habe ich nicht mehr so wichtig gefunden, ja, dann wirklich einmal vor einen Priester gekommen ist und hat können Auslegeordnung machen über sein Leben. Die Beichte hat dann auch länger gedauert. Also ich mag mich erinnern, meine Frau ist vor mir gegangen. Sie war dann etwa 1,5 Stunden in dem Beichtstuhl gewesen. Und ich habe gedacht, was hat auch die so lange zu tun da drinnen? Und als ich dann selber dran gekommen bin, hatte ich dann noch länger als sie. Ich bin nämlich erst nach gut 2 Stunden wieder zu dem Beichtstuhl rausgekommen. Und
Walter, ich möchte dich jetzt ungern von dieser hochspannenden Geschichte und Porträt, die du über Medjugorje machst, unterbrechen. Aber es brennt mir jetzt doch auf der Zunge. Was war denn so speziell an dieser Beicht, dass die 2 Stunden gegangen ist?
Also speziell an der Beichte war eigentlich, dass der Priester, nicht wenn man das aus der Schulzeit kennt hat, nach dem Büchli, sage ich jetzt einmal, nach dem Gebot, sondern es ist ein freies Gespräch mit dem Priester. Wohl geht man alle Sünden durch, alle Gebote geht man durch, aber es ist eigentlich ein offenes Gespräch, wo man nicht nur Sünden anlegt, sondern auch Hilfestellung überkommt vom Priester, dass er einen leiten kann im Beichtgespräch, dass Sünden, die man vielleicht vergessen hat, wieder aufgedeckt werden. Und darum nimmt dann das Gespräch an und für sich auch so eine grosse Dimension an. Weil man dann einfach die Sachen aufdeckt, die in Vergessenheit geraten sind oder die man eigentlich im Leben nie so als Sünde erkannt hat, sondern ja, der andere macht ja das auch, also ist ja das nicht so schlimm. Ja, ja, das ist ja und wird dann auch meistens abgetan, indem dass man sagt, ja, was soll jetzt das, das ist ja nicht so schlimm gewesen. Und je mehr man sich natürlich dann auch Gott nähert, umso mehr werden halt auch die sogenannten lässlichen Sünden, die man begeht, kommen dann halt auch an Tag.
Bist du vor Medjugorje auch schon beichten gegangen, Walter?
Nein, also das heisst nein. Ich bin in meiner Jugendzeit natürlich beichten und dann eigentlich wieder so sporadisch einmal zwischendurch im Beichtstuhl. Und da hat man einfach die, ich sage jetzt mal, die gröberen Sünden, die man begangen hat, hat man dann da jemanden gesagt, oder? Und ich denke, gerade in Medjugorje, wo so viele gehen beichten, ist auch ein Gnadenort, wo halt auch der Heilige Geist dann wirklich wirkt, auch in diesen Priestern, wo die Beichtgespräche führen. Also die sind wirklich sehr bewandert, im Gespräch, in der Beicht, im Beicht hören, haben Geduld, nimmt sich auch die Zeit, dann wirklich auf den Menschen einzugehen. Es ist durchaus möglich, dass auch Tränen fließen, dass es Heilungsgebet braucht während so einer Beichte.
Heisst das jetzt, du bist auf Medjugorje gegangen und so der erste Akt war die Lebensbeichte und nachher, wie ist es dann weitergegangen?
Also die Lebensbeichte war sehr reinigend, sehr befreiend auch. Ich hatte dann das Gefühl, ich könnte fliegen. Es war so eine Leichtheit plötzlich da, die man schwer in Wort fassen kann. Es hat sich dann bei mir plötzlich auch in einer Form geäussert, die ich heute noch nicht verstehe. Ich habe eine Woche lang mehr oder weniger brüllt in Medjugorje, immer wieder so Anfälle gehabt, wo einfach Tränen geflossen sind, wo ich mich dann auch kaum können erholen konnte. Meine Frau hat dann auch manchmal gefragt, was hast du jetzt wieder? Und es ist einfach dann auch nicht zu erklären. Aber was ich gemerkt habe, ist, dass das sehr befreiend war. Jedes Mal wie eine Erlösung, wieder eine Last können abzugeben. Ich habe dann das auch mit heimgenommen. Ich hatte immer wieder die Anfälle von Tränen gehabt, während der Heiligen Messe, dann da auch die Heime. Auch im stillen Gebet dann sind plötzlich wieder Tränen geflossen. Dann auch in der Gebetsgruppe oder dann auch bei Exerzitien ist das dann auch passiert. Und ich habe dann das auch mal klären, warum das so ist. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass ein Mann Mitte 50 dann durchend da in Tränen ausbricht. Und es ist auch belastend gewesen. Ich habe mich sehr geniert natürlich auch vor dem. Ich habe aber dann die Gnade gehabt, das wirklich auch zu tragen. Und habe mich dann an einen Priester gewendet, wo ich das Vertrauen gefunden habe zu ihm, das ist der Pater Leonard. Das ist der Priester, der mir auch die Lebensbeichte abgenommen hat. Und ich heute noch sehr eine enge Beziehung habe zu ihm. Es hat auch dann immer wieder all die Jahre, wir sind jetzt 9. Mal in Medjugorje gewesen, so gewesen, dass er nur einmal nicht mitgekommen ist. Und sonst haben wir ihn eigentlich immer als Begleiter gehabt. Die Beziehung hat dann auch wachsen können. Wir haben viele Gespräche mit ihm geführt. Er war wirklich ein Wegbegleiter gewesen.
Walter, du warst ja ein richtiger Abenteurer vor Medjugorje. Vielleicht kannst du so in wenigen Sätzen erzählen, wer war der Walter vorher?
Ja, da müsste ich eigentlich in meiner Jugend anfangen. Ich bin ein Jugendlicher gsi, wenn sich eigentlich keine Mutter wünscht. Ich habe nicht gelehrt, ich habe lieber geshootet. Ich bin mit 14 habe ich dann den Vater verloren. Ich habe hier verrauchen. Ich habe geraucht bis etwa 18, also bis und mit der RS habe ich geraucht. Starker Raucher gewesen. Ich habe mit 15 bereits auf eine Disco machen, in einer Diskothek hier in Brunnen. Bin dann am Abend um 8 bis um 12 eigentlich immer am Abend in dieser Disco gewesen, am Wochenende bis um 1. Und habe eben so, hätte ich noch einen Beruf lehren sollen. Eigentlich hätte ich Koch werden. Die Mutter hat mir dann abgeraten und gesagt, ja, die saufen ja vorweg, die kommst in Alkohol rein. Weil mein Vater hat auch ein Problem mit dem Alkohol gehabt. Das hat sie natürlich auch geprägt. Ich konnte dann hier in Brunnen einen Maurerstift anfangen, in einem kleinen Unternehmen. Leider ist im zweiten Lehrjahr mein Betriebsinhaber gestorben. Ich konnte dann bei einer Grossfirma meine Lehre abschließen, einfach mit bestanden. Also ich hatte keine überragende Note gehabt, weil ich bin eigentlich eher immer der Handwerker gsi. Ich habe körperliche Arbeit nie geschochen. Das war auch eigentlich die Voraussetzung, warum man mich gerne hatte zum Arbeiten. Also wirklich Krampfer gsi. Wie gesagt, vier Tag und Nacht geschafft. Ich habe über längere Zeit, das heisst, wo ich Disco gemacht habe, mit meiner Mutter praktisch 3 Jahre nur gerade «Guten Morgen» und «Gute Nacht» gesagt. Es war für sie eine sehr schwierige Zeit gewesen. Ich habe mit 16 bereits meine heutige Frau kennengelernt. Man muss sich das vorstellen, sie war 15 gewesen. Wir haben schwere Zeiten durchgemacht. Mit 21 haben wir dann geheiratet. Und ich habe eigentlich mehr mich am Sport gewidmet, weder der Familie auch. Ich bin in der Woche 3 bis 4 Mal ins Training, habe beruflich bedingt mindestens 2 Mal in der Woche eine Sitzung am Abend. Ich war sehr wenig zu Hause. Ich war ein Rüppel, auch mit meinen Mitmenschen. Wenn man mir irgendetwas Leid da hat, das versucht zurückzuzahlen mit allen Mitteln. Ich habe nichts vergessen. Man hat mich auch geschochen wegen dem. Jeder hat sich gehütet, mir irgendetwas zu sagen, wo er mich hat können verletzen, weil er gewusst hat, es kommt sicher 10-fach wieder zurück. Und ich bin ein unausstehlicher Typ gewesen. Meine Frau war dann auch so weit gewesen, dass sie sich mal hat wollen trennen von mir und hat dann wirklich in Medjugorje die Bekehrung erlebt. Also es war wie ein Händchen gewesen, von innen gegen aussen oder von aussen gegen innen, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich mein Leben völlig umgestellt. Ich hatte lange, zu mir selber zu finden. Ich war unzufrieden früher, unleidig. Ich habe den Herrgott auch angeklagt über das Leben, das ich habe. Dass mir viele Sachen nicht geraten sind. Ja, so bin ich eigentlich gsi.
Walter, du hast gesagt, du hättest lang gebraucht, zu dir selber zu finden. Was war es denn konkret, dass du zu dir selber gefunden hast?
Also konkret war es eigentlich, dass ich mich selber annehmen konnte. Eitelkeit ist eines von vielen Dingen, die Menschen an sich haben. Ich war eitel. Mit meinem Körper bin ich nicht zufrieden gewesen. Das hat auch daher gerührt, dass ich natürlich extrem viele Extreme hatte am ganzen Leib. Vor allem am Rücken. Die haben mich dann auch enorm plagt immer. Haben sich in Eiterungen, Furunkel geäussert. Und ist wirklich seit meiner Kindheit an mein dauernder Begleiter gewesen. Und ich habe wahnsinnig unter diesen Exzemen eigentlich gelitten. Und das dann können anzunehmen, mal zu sagen, ja nun, der Herrgott hat auch gelitten am Kreuz. Er hat die Last für mich getragen. Und dann können zu sagen, ja nun, jetzt tue ich ihm das alt aufopfern. Ich nehme das an. Das war wirklich ausschlaggebend gewesen, die Annahme von der Last, die man zu tragen hat, in seinem Leben können zu akzeptieren. Dass andere Menschen noch viel grössere Lasten zu tragen haben, viel grössere Behinderungen haben, grössere Schicksale müssen tragen und dann eigentlich die Friedenheit zu finden mit dem, was man hat, was man sich erarbeitet hat. Wir haben dann auch das Glück gehabt, da ein Eigenheim können zu erstellen. Und das hat dann wirklich dazu geführt, sich wirklich voll Vertrauen an Herrgott zu wenden und bei ihm Zuflucht und Kraft zu schöpfen.
Walter, ich würde gerne noch ein bisschen auf Medjugorje eingehen, weil du dort deine Bekehrung erlebt hast. Wie war die Zeit, wo du das erste Mal dort warst? Und wie hat Jesus, respektive Mutter Gottes, zu dir geredet?
Also es war wirklich so, dass ich, als ich in Medjugorje angekommen bin, eigentlich also nicht nur ich, sondern auch meine Frau, gesagt haben, ja, da sind wir, glaube ich, das letzte Mal gewesen. Und die ganze Zeit in Medjugorje mit der Lebensbeicht, dann mit der Eucharistiefeier, mit der Gemeinschaft, mit Leuten, die ja auch schon mehrere Mal eben waren, im Gespräch dann, zu hören, was sie erlebt haben, hat wirklich dann auch Wirkung auf mich selber. Ich habe dann dort dann auch das erste Mal wirklich können im Gespräch mit der Mutter Gottes und mit dem Jesus ein persönliches Gespräch zu führen. Das ist ja eine Sache, die eigentlich nicht selbstverständlich ist. Man betet den Vater unser, gegrüßt seist du und alles Mögliche. Aber das persönliche Gespräch, seine Sorgen und Nöte anzulegen, wo einem dann die Reisebegleiter ja auch schon gesagt hat, auf der Hinfahrt, man soll wirklich den ganzen Rucksack, den man mit sich herumträgt, mit allen Sorgen und Nöten der Mutter Gottes bringen und dann aber auch dort lassen und nicht mehr heimnehmen. Das war wirklich das, was ich wirklich auch erlebt habe. Wirklich konnte abgeben und auch dort lassen. Ich bin von Medjugorje dann wirklich als befreiter Mensch heim. Und das Erstaunliche daran war, dass ich mich bereits schon wieder für das nächste Jahr angemeldet habe. Hier schon. Und es ist dann auch im zweiten Jahr, wo wir wieder dort angekommen sind, verschiedene Sachen natürlich passiert. Man hat im persönlichen Gespräch dann auch mit in einer kleineren Gruppe einmal alle tiefer liegenden Verletzungen können an den Tag legen. Und auch da können Heilung finden von schmerzlichen Ereignissen, die einen geprägt haben, die man eigentlich unbewusst mit sich herumgeschleicht hat über Jahre. Das war eigentlich das, was in Medjugorje passiert ist. Über all die Jahre, wo wir jetzt dort waren, immer wieder die Erfahrung, heilig zu finden, nur näher zum Herrgott zu finden, nur näher zur Mutter Gottes zu finden und ein glückliches Leben können zu führen.
Walter, das ist ein ganz bewegendes Zeugnis, das du uns jetzt abgelegt hast über die Erfahrung, die Umkehr in Medjugorje. Und ich glaube auch, dass die Herzen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt davon berührt worden sind. Und darum möchte ich einfach einen kleinen Moment von der Stille mit einer Musikpause einlegen, wo wir uns selber Gedanken machen können, wie sieht das bei mir im Leben aus. Nach dieser Stille, die wir selber auf unser Herz haben können hören, wie bei mir der Glaubensweg, Beziehung zu Jesus Christus und der Mutter Gottes aussehen, möchte ich jetzt das Gespräch über die Geschichte mit der radikalen Umkehr, die Walter Furter in Medjugorje erlebt hat, weiterführen. Der Walter Furter war so ein richtiger Abenteurer gewesen, und so ein Hardliner, wenn ich jetzt das so sagen darf, und nicht despektierlich gemeint, vor der Bekehrung in Medjugorje. Und heute führt er ganz ein anderes Leben und das hat er uns preisgegeben vor der Musikpause. Und so freue ich mich jetzt auf die weiteren Ausführungen vom Walter über seine radikale Umkehr und Erlebnis. Walter, du hast uns auch gesagt, dass du vor Medjugorje sehr hart gsi, also fast unausstehlich gsi zu deinen Mitmenschen und dass du vielen Leuten nicht hast können vergehen. Was war es, was dich geändert hat und wie lebst du das heute?
Also das zu erklären ist sehr schwierig und ich denke auch, dass dass eine Bekehrung in der Tiefe stattfindet. Also man wird durch die Erfahrung und durch das Gebet ein anderer Mensch. Durch die Erfahrung von Mitmenschen, die ja auch Zeugnis abgelegt haben, was sie erfahren haben. Und wir sind dann natürlich nicht nur in Medjugorje gewesen, sondern wir haben auch andere Exerzitien dann besucht. Es ist uns angeraten worden dann auch. Der Pater Leonhard hat uns dann auch eingeladen, da teilzunehmen. Einmal am Matle-Pfingsten in Morschach. Das war dann eigentlich die erste Erfahrung, dann auch da die Heime. Und Matle-Pfingsten ist wirklich eine Ausgießung vom Heiligen Geist. Und wenn man beim Apostel Paulus die nachliest, mit welchen Gaben der Heilige Geist einem kann zuteil werden, dann müsste ich sagen, das habe ich in Morschach an dem Matle-Pfingsten erlebt, die Ausgießung vom Heiligen Geist. Und die Umkehr erfolgt eigentlich in der Tiefe vom Herz und von der Seele. Dass man die Mitmenschen plötzlich auch als Mitmenschen betrachten. Dass man in ihnen eben auch Jesus sieht. Wir gehen ja zur Eucharistiefeier. Jedes von uns darf an dem grossen Geheimnis teilnehmen, wo wir Jesus empfangen dürfen. Seine ganze Liebe und Güte. Und die Feststellung, dass in meinem Mitmensch er eben auch vorhanden ist und ich ihm so mit Liebe und Zuwendung begegne, das ist eigentlich die grosse Umkehr gewesen, ein anderer Mensch zu werden, mein rüppelhaftes Leben eigentlich dann auch aufzugeben, anderen Menschen können ihre Fehler zu verziehen, wobei ich zuerst, bevor das gelingt, mir selber haben müssen können vergeben, was ich gemacht habe, am Jesus in der Beichte anzulegen, wo ich gefehlt habe, können dazu stehen, und zwar zu allen Fehlern, die ich gemacht habe. Wie schnell hat man doch eine Sünde auch verheimlicht, weil man sich schämt, die zu sagen am Priester. Das braucht Überwindung. Auch ich hatte zu kämpfen gehabt. Mittlerweile habe ich es aber geschafft, auch können zu sagen, wo ich schwer gesündigt habe. Die regelmässige Beicht ist dann auch natürlich ein Wegbegleiter, dass man weniger sündigt. Auch je fleissiger, dass man natürlich geht, beichten, je weniger sündigt man ja in der Zwischenzeit auch. Weil man sich bemüht, dann den Weg, den man ja durch das Gebot vorgegeben hat, auch einzuhalten und meine Mitmenschen dementsprechend zu behandeln, auch weniger schlecht über sie zu reden, auch wenn sie vielleicht beleidigend gewesen sind zu einem. Das anzunehmen und im Mitmensch eben auch den Mitmensch zu sehen, als Partner, Lebensbegleiter, der auch seine Lasten zu tragen hat. Ja, das war eigentlich die grosse Bekehrung.
Eigentlich aus der Schöpfung von der Sakrament und das Evangelium, als Wort Gottes, dass du dazu gekommen bist, dass du hast besser vergeben können, den anderen respektive auch dir selber.
Ja, vor allem das Beichtsakrament. Das ist, bildet eigentlich Grundlage für einen anderen Mensch zu werden. Also, wenn man sich vorstellt, dass man den ganzen Mist, den man über Jahre auf sich geladen hat, müsste umtragen, dann wäre das eine ungeheure Menge, die man da auf einem oben hat. Und wenn man das abladen kann, und zwar regelmässig abladen kann, dann ist man auch befreit. Ich kann ja nicht ein Zimmer, das schon voll ist, mit neuen Sachen füllen, sondern ich muss zuerst rausräumen, damit Neues besseres Platz hat. Ich fülle ja nicht ein schönes neues Zimmer mit altem Krümpel, sondern ich stelle ja neue Sachen rein. Und so ist es eigentlich auch bei der Beicht, dass man sein Herz öffnet, Platz macht für das Gute, was einem der Herrgott eben schenken will, in Form von einem befreiten, glücklichen Leben. Man schaut plötzlich die Schöpfung auch ganz anders an. Man schaut seine Mitmenschen all ganz anders an. Man kommt plötzlich wieder Freude über, auch an einem kleinen Blümchen, auch an einem Käfer, an den kleinen Sachen, die der Herrgott für uns Menschen und für seinen Sohn eigentlich geschaffen hat. Die Herrlichkeit von dieser Erde und von dieser Schöpfung. Auch diese Betrachtungsweise kommt wieder völlig anders zum Tragen wie früher. Früher habe ich dem eigentlich keine grosse Beachtung geschenkt. Ich habe gelebt, ich wollte einen Haufen Geld verdienen, ich habe mich dem Vergnügen hingegeben, ich habe auch Alkohol konsumiert, ich habe übermässig gegessen, ich war wirklich ein Flegel gewesen. Heute geht es mir viel und viel besser. Ich bin befreit von allen Sorgen und Nöten. Ich kann auch Menschen, die mir heute Leid antun, vergeben. Das hatte ich früher nie können. Ich kann mich besser einfühlen, heute auch in Probleme, die meine Mitmenschen mit sich herumtragen, weil ich die selber erlebt habe, weil ich ihre Sorgen und Nöte kenne und heute eher bereit bin, auch Hilfestellung zu leisten, sie auf dem Weg zu begleiten, so gut ich das kann.
Walter, du hast erwähnt, dass du auch gesundheitliche Probleme gehabt hast, Ekzem, und ich glaube, du hast auch mit dem Rücken Probleme gehabt. Was hat sich geändert und wie hat sich die Heilung in dem Sinn ausgewirkt, nachdem dass du die radikale Umkehr gemacht hast?
Also ich bin als 6-Jähriger mal angefahren worden von einem Einkaufswagen. Ich hatte dann ein schweres Schädeltrauma gehabt, Verletzungen am Kopf. Ich habe auch hier eine Rückenverletzung erlitten, die sich dann aber erst in den späteren Jahren geäussert hat. Ich hatte dauernd Rückenschmerzen. Ich musste 3 bis 4 Mal im Jahr zum Doktor. Ich musste Cortison haben, ich konnte nicht mehr aufstehen, ich konnte nicht mehr zum Bett aus. Und es wirklich schwer gehabt. Jetzt ist es einfach so, dass ich das Leiden von Jesus, das er auf uns genommen hat, konnte annehmen. Und musste sagen, was ich ja muss erleiden muss, mit meinem Rückenleiden, kann ich aufopfern für die arme Seele im Dreckfeuer, für meine eigenen Sünden, die ich begangen habe. Es ist einfach ein Annehmen von dem Leiden, im Wissen, dass man mitgetragen wird von unserem Schöpfer, von unserem Heiland, dass er uns begleitet. Ja, das ist eigentlich das, was einem hilft. Und ich denke, dass es viele Menschen gibt, die ein Leiden haben oder die wir als Leiden von dem Mitmenschen anschauen. Wo, wenn man den Menschen aber fragt, ja, du bist jetzt im Rollstuhl, du kannst nicht mehr laufen, er mit einem Lächeln kann beantworten, gegen den Frieden, den ich in meiner Seele und in meinem Herz habe, ist das Leiden, das ich zu tragen habe. Nicht.
Walter, das ist eine ganz radikale Umkehr, die du gemacht hast. Wie waren denn die Reaktionen von deinem Umfeld gewesen?
Also es ist so, dass wenn man sich dann Jesus nähert, man länger sie mehr natürlich ein Aussenseiter wird. Die Kollegen, die man einmal hatte in früheren Jahren, die fühlen sich plötzlich auf eine distanzieren. Ich kann nicht verstehen, dass man sich jetzt plötzlich da an der Kirche und eben am Glauben zuwendet. Und ich denke auch, dass der Herrgott die Menschen einem entzieht, die uns schlecht beeinflussen. Also nicht um den Mitmensch jetzt quasi schlechter zu machen, wie das er ist, sondern dass man einfach einen ganz anderen Personenkreis plötzlich hat. Man findet andere Kollegen, man findet Gleichgesinnte in Glaubensgemeinschaften, anlässlich von Exerzitien in Medjugorje, wo einem dann auf einen ganz anderen Weg führt, wo halt nicht alle Menschen gehen. Wir sind eine relativ kleine Gruppe eigentlich von, soll ich sagen, Christen, die den Glauben als Christen eben auch lebt, wo uns das Wort Gottes sagen, jetzt einmal versuche zu halten, so gut wie möglich. Auch mir gelingt das nicht immer. Ich falle immer wieder. Ich darf das aber auch im Vertrauen, dass mich Jesus wieder trägt. Und da gibt es ja eine schöne Geschichte von dieser Spur im Sand, wo man das zweite Mal gelaufen ist, er und ich nebenzu. Und dann plötzlich nur noch eine Spur war. Und Jesus am Schluss sagt, die eine Spur ist nicht deine, sondern es ist meine, wo ich dich getragen habe.
Das war die Reaktion vom Umfeld. Jetzt, du hast mit eigenen Worten gesagt, du sagst fast ungenüssbar gewesen. Wie war denn jetzt die Reaktion von deiner lieben Frau gewesen?
Also da wir ja den Weg gemeinsam gegangen sind, haben wir auch wieder zueinander gefunden. Wir führen das also eigentlich eine harmonische Beziehung. Wir haben auch unsere Höhen und Tiefen, das in jeder Beziehung öppen ist. Aber die grosse Distanz, die wir früher hatten, die ist verschwunden. Und es gibt auch viele Leute, die uns oder mich früher kennt haben, die heute nicht verstehen, was mit mir passiert ist. Sie sagen dann auch, du siehst ganz anders aus, du hast eine andere Ausstrahlung, du bist nicht mehr so Griesgram, wenn man dich früher kennt hat, sondern du kommst einfach ganz anders her. Und ich kann es mir eigentlich selber nicht erklären, aber ich kann es annehmen und kann damit umgehen. Und ist natürlich sehr erfreulich. Nicht nur für mich, denke ich, sondern für die, die mich eben gekannt haben als Ekelpaket. Oder?
Im Mattli, im Pfingsttreffen, habt ihr nochmal ein neues Eheversprechen abgegeben? Kannst du darüber etwas erzählen?
Wir sind ja dann auch mal eine Woche beim James Maniakli in Wien gewesen, für die Erneuerung des Ehegelübdes. Und wir haben dort schon mal das neue Eheversprechen abgelegt. Sind dann natürlich auch da am Matlepfingsten gsi und haben das Gelübde wieder erneuert. Es ist ja dann jedes Mal auch ein Bekenntnis wieder zum Partner eben zu stehen. Es gibt wahrscheinlich viele Ehepartner, die heute sich würden distanzieren würden. Die würden sagen, oh nein, lieber nicht mehr. Und die Gemeinschaft zu finden in der Partnerschaft als Ehemann, Ehefrau, ist ja eins von den Sakramenten, wo der Herrgott Mann und Frau zu einem vereint. Und die Gemeinschaft dürfen zu erleben, auch nachher im Leben aussen, jeden Tag, im gemeinsamen Gebet, in der Arbeit, die man verrichtet, im Vertrauen, das man eben zueinander haben kann, wenn ein Partner dann auch einmal vielleicht an einen Anlass geht, allein. Klassentreffen. Es gibt ja viele so Veranstaltungen, wo der eine Partner vielleicht eher Angst muss haben, dass sein Partner könnte plötzlich vielleicht doch mal fremd gehen, wenn sich die Gelegenheit würde bieten. Das Vertrauen in Partner wieder rüberzukommen und das wieder zu bestätigen überkommen in der Erneuerung des Ehesakraments, das ist eine sehr grosse Gnade. Können aber auch ein ruhiges Leben führen. Nicht immer in der Angst, der Partner könnte irgendetwas machen, das einen würde verletzen, beleidigen oder wo man schwer daran zu tragen hat.
Magdi, habt ihr ja dann das Versprechen nochmal neu abgegeben? Ist das ein spezieller Akt oder wie geht das vor sich?
Also es ist ja dann so, dass die Ehepaare einfach wieder vor einen Priester herantreten. Man gibt sich die Hand. Der Priester legt seine Hand dann über die Hand von dem Ehepaar und man empfiehlt den Segen wieder durch den Priester. Und das ist natürlich sehr eine grosse Gnade auch, die da wieder fließt. Und es ist auch dann wieder eine Befreiung, wieder können eigentlich mit neuer Kraft ins Leben rauszugehen.
Walter, der heilige Josef ist für dich sehr wichtig. Kannst du uns darüber erzählen, wieso?
Ja, ich war einmal arbeitslos, war dann aber schon in einer Gebetsgruppe, beim Pfarrer Matthias Rey. Er hat mir dann angeraten, mich doch an heiligen Josef zu wenden. Und zwar auf eine eigentlich sehr perfide Art. Er hat mir gesagt, kauf einen heiligen Josef, stellst ihn in die Ecke und lass ihn gegen die Wand schauen, bis er dir hilft. Und ich habe dann das tatsächlich auch gemacht. Und habe immer zu ihm gebeten, er soll mir doch helfen, eine Arbeitsstelle zu finden. Ich habe dann tatsächlich eine Arbeitsstelle gefunden in Obfelden, Kanton Zürich. Ich war dann etwas gut ein halbes Jahr gewesen. Es hat einfach nicht funktioniert. Ich bin immer wieder zum heiligen Josef gebeten. Sie haben dort einen gehabt in der Kirche. Ich bin am Mittag in die Kirche und habe zum heiligen Josef gebeten. Und das Komische daran war eigentlich, dass jeweils immer am Mittwoch, am Tag vom heiligen Josef, die grossen Entscheidungen gefallen sind. Und auch als ich dann in Obfelden weggegangen bin, eigentlich vorzeitig, man hat die gegenseitige Vereinbarung das Arbeitsverhältnis aufgelöst, weil es einfach nicht funktioniert hat, aus verschiedenen Gründen, die jetzt ja da nicht genannt werden müssen. Auf jeden Fall bin ich dann arbeitslos gewesen. Ich habe weiter zum heiligen Josef gebeten, er soll mir helfen. Ich habe per Zufall dann vernommen, dass in der Schweiz eine Arbeitsstelle frei wird. Ich war hier Sekretär der Schweizer Bauverwalter. Und an einem Treffen hat mir einer von der Schweiz das mitgeteilt. Ich habe dann dort eine Anstellung gefunden. Und das Komische daran ist, dass das wieder an einem Mittwoch war. Ich habe sogar im September vorzeitig können eigentlich die Stelle antreten, Anfang September. Weil ich aber schon mit Cegori gebucht hatte, haben sie mich gehen und ich habe eigentlich hier schon ohne Arbeitsleistung erst Mitte September nach Medjugorje meine Arbeitsstelle müssen antreten. Wunderbar, unerklärlich und ich habe ein grosses Vertrauen in Heilig Josef, weil er mir wirklich jedes Mal geholfen hat und ich verehre ihn sehr, auch im Gebet.
Hast du spezielle Gebete, die du an ihn richten tust, Walter?
Also es ist eigentlich nur eins, wo ich jeden Tag bete. Ich würde das gerne machen für unsere Zuhörer. Gegrüßet seist du, heiliger Josef. Dein Name sei geehrt. Du bist gebenedeit unter den Männern. Gebenedeit ist deine Gnade und deine Barmherzigkeit. Gepriesen deine Fürsprache für uns Menschen und deine Liebe zu Jesus Christus, unserem Herrn und Gott. Heiliger Josef, wahrer Nährvater unseres Herrn Jesus Christus und keuscher Bräutigam der heiligsten Gottesmutter Maria, bitte für uns, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Danke, Walter, für das wunderschöne Gebet. Ja, Walter, diese Ausführungen haben sicher jetzt auch viele Herzen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern berührt. Wir neigen uns am Ende zu vom Gespräch. Was ist dir wichtig, wo du jetzt da allen, die zuhören, möchtest mit auf den Weg gehen?
Also das Wichtigste ist sicher, einmal zur Beichte zu gehen. Die schon länger nicht mehr waren, den Mut zu fassen, mal ein Lebensbeicht abzulegen. Dann auch monatlich das Sakrament zu beanspruchen und die regelmässige Eucharistiefeier mindestens jeden Sonntag.
Danke vielmals, Walter, für deine Offenheit, für dein Vertrauen, das du gehabt hast. Das ist nicht immer einfach, dass man über persönliche und vor allem auch Glaubenserfahrungen berichten tut und sich öffnen tut. Ich möchte mich ganz herzlich dafür bedanken. Und ich wünsche dir und deiner lieben Frau, der Edith, und auch deiner Tochter viel Gottessegen und mögest du weiterhin den Weg mit Jesus Christus gehen und auch das Leiden, auch die Schmerzen vom Unfall, von der Gesundheit ihm wieder hinlegen und mit ihm den Weg gehen. Danke vielmals.
Ja, bitteschön.